nämlich eine Predigt, die habe ich jetzt im Frühjahr öfter mal gehalten und ich hätte viele Möglichkeiten zu predigen, weil ich das dauernd tue, aber ich habe mir gedacht, heute Abend, ich will das tun. Und zwar nenne ich es die vier Herzensfeinde und es geht dabei um Schuld, Zorn, Gier und Eifersucht oder Neid. Es ist nämlich so, man redet oft beim Christsein sehr viel über das Evangelium, das ist eigentlich das Zentrum natürlich, aber manchmal bleibt es ein bisschen theoretisch, das Ganze. Man redet davon, Christus ähnlich zu werden, aber wie sieht es praktisch aus, wenn ein Mensch Christus ähnlicher wird? Und dass man das wirklich ins Leben übersetzen kann, ist mir ein Anliegen und das hat mir dabei auch geholfen. Wenn du zum Beispiel so einen Job hast wie ich, bin ja Prediger, christlicher Freizeitleiter, was immer, dann lernst du eine Sache relativ schnell, du musst immer nett sein zu den Menschen. Das habe ich gelernt über die Jahre, weil von einem Prediger erwartet man, dass er immer nett ist. Wenn ich nicht nett bin, dann kommen keine Zuhörer mehr. Dann habe ich ein Problem, habe ich keinen Job mehr. Ich muss nett sein. Als Leiter vom Dauernhof muss ich auch nett sein, weil sonst kommen keine Gäste mehr. Als Buchautor muss ich auch nett sein, sonst kauft keiner meine Bücher. Das heißt, wenn ich weiterhin warm wohnen und gut essen will, muss ich nett sein. Zumindest in meinem Beruf. Es gibt vielleicht ein paar Berufe, wo du nicht nett sein musst. So bei der Kie ist nicht so genau, gell, oder so. Oder beim Getreide ist noch weniger genau, gell. Aber wenn du mit Leuten zu tun hast, das heißt, je größer die Konferenz, desto netter bin ich. Das lernt man über die Jahre. Aber wisst ihr was, darin besteht eine große Gefahr und das ist die, man kann leicht zu zwei verschiedenen Personen werden. Man ist nett, wenn man weiß, es wird erwartet von mir und es ist einträglich für mich, es erhält mich am Leben. Und so grüßt man freundlich, schüttelt Hände und hebt das Baby hoch, weil das schaut gut aus. Und man kann leicht dann eine öffentliche Seite haben, bei der man sich anstrengt, so zu sein, wie die Leute es erwarten. Und dann hat man aber auch eine private Seite, wenn niemand mich sieht, wo ich so bin, wie ich wirklich bin. Und die Gefahr ist, dass man im Herzen eigentlich anders ist, als man sich äußerlich im Verhalten gibt. So ein Leben, wo man sich äußerlich anders gibt, als man wirklich im Herzen ist, dafür hat die Bibel ein Wort, einen Namen, das nennt die Bibel einen Heuchler, der äußerlich etwas vorgibt durch sein Benehmen, was er innerlich aber gar nicht ist. Und wenn du das Neue Testament liest, stellst du fest, nichts hat Jesus mehr auf die Palme gebracht, als wenn Menschen vorgegeben haben, etwas zu sein, was sie aber gar nicht sind. Vor allem religiöse Heuchler, da hatte Jesus echt Probleme. Und Freunde, die religiösen Heuchler, das sind nicht die Pharisäer, das sind sie auch. Aber weißt du, wer der Pharisäer ist? Das bist du und ich ganz leicht. Ich auf jeden Fall. Jesus konnte mit allem leben, aber nicht mit Heuchelei, speziell religiöse Heuchelei. Warum gab es damals Heuchler? Aus demselben Grund, warum es sie heute gibt. Wisst ihr warum? Es fällt mir nämlich leichter, mein äußeres Verhalten anzupassen, als mein Herz zu trainieren, als mein Herz zu kontrollieren und bewahren. Wisst ihr, warum wir den Pharisäern so ähnlich sind? Evangelikale Christen sind den Pharisäern am nähesten, weil wir nehmen die Bibel sehr ernst. Das tun die Pharisäer auch. Und wir schauen auf den Buchstaben und sagen, was sagt es? Und werden dann buchstabentreu. Aber Gott untreu dabei. Das kann passieren, so komisch es klingt. Im Sprüche 4,23 steht einer meiner Lieblingsverse. Im Speisesaal haben wir ihn drüben. Aber neue Übersetzung. Mir gefällt die alte besser. Da steht, Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was wir behüten müssen, ist nicht unser Benehmen, sondern unser Herz. In Matthäus 15, ich lese da nur ein paar Verse vor, Matthäus Kapitel 15 spricht Jesus genau über dieses Thema. Er redet hier zu Pharisäern, Matthäus 15, Vers 1 und folgende. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrte von Jerusalem zu Jesus und sagen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen? Was war das Problem der Pharisäer? Sie haben gesehen, die Jünger Jesu waschen ihre Hände nicht vorm Essen. Und sie haben gesagt, das ist eine Katastrophe. Die sind ungeistlich. Dann geht Jesus ein bisschen auf das ein und dann sagt er im Vers 7, ihr Heuchler, treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich. Seht ihr, Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Und Freunde, da müssen wir ehrlich sein mit uns. Was bekenne ich Sonntag im Gottesdienst, im Bibelkreis, manchmal in Gesprächen? Und wo ist mein Herz? Jesus sagt, mit den Lippen verehren sie mich alle, aber ihr Herz ist weit von mir. Und der nächste Satz ist, vergeblich beten sie mich an. Ihre Anbetung ist umsonst. Und dann geht Jesus auf das Problem ein im Vers 10. Er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen, hört und versteht. Nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und dann die Leute haben es nicht ganz kapiert, der Petrus auch nicht. Und da lesen wir im Vers 15, Petrus antwortete und sprach zu ihm, zu Jesus, deute uns dieses Gleichnis. In anderen Worten, ja, Jesus, was meinst du mit dem Reingehen und Rausgehen? Was heißt das? Und Jesus greift zurück auf eine alte Methode und er geht back to the basics, zurück zu den Anfängen. Und er sagt, Vers 16, seid auch ihr noch so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird. Jesus sagt zu Petrus, kannst du mir bis hierher folgen? Was du isst, geht durch den Bauch und dann in die Toilette. Petrus wird gedacht haben, ja, das kapiere ich noch. Und dann sagt Jesus im Vers 18, was aber aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Jesus sagt hier, das Problem ist das Herz. Übrigens, die bösen Gedanken kommen nicht aus dem Verstand, sagt Jesus. Jesus sagt, die bösen Gedanken kommen aus dem Herzen hervor, nicht aus dem Denken. Hochinteressant. Das wäre eine Aufgabe für sich. Nun, die Frage ist, was sind die Dinge, die unser Herz verunreinigen und kaputt machen? Ich bin ganz sicher, ihr kennt Menschen, über mehr oder weniger bekannt, über die hat man nur hoch geredet. Das waren Vorbilder in der Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde oder wo immer. Und dann begeht dieser Ehebruch oder unterschlägt Geld oder was weiß immer. Und wisst ihr, was wir dann sagen? Ich kann das nicht verstehen, warum hat dieser Mensch sowas getan? Ich kenne ihn jetzt seit 5 Jahren. Das hätte ich nie von ihm gedacht. Wisst ihr, was hier geschehen ist? Alles, was du gesehen hast, war sein äußerliches Verhalten. Was du aber nicht gesehen hast, war sein Herz. Denn das Problem ist, dass wir mit unserem Benehmen unser Herz überdünchen können. Das heißt, wir können vorgeben, etwas zu sein, was wir im Herzen aber nicht sind. Und das Problem ist, es kommt der Tag, da kannst du mit deinem Benehmen dein Herz nicht mehr verdecken. Das Herz schlägt durch und jeder weiß, wie du wirklich bist. Das sind meistens oft, ich höre die Geschichten oft. Viele unserer Bibelschüler kommen aus Eltern, wo der Vater Pfarrer ist und so weiter. Und sie sagen, ich hatte das Ganze satt. In der Kirche wird zugeredet und beim Nachhausefahren streiten Vater und Mutter, dass die Fetzen fliegen und sie reden kaum miteinander zu Hause. Das ist das Herz. Äußerlich kann ich sehr viel vorgeben. Und wenn man jung ist, schafft man das auch noch, aber der Tag kommt, wo man das nicht mehr kann. Früher oder später holt dich dein Herz ein. Und darum ist es so wesentlich, unser Herz zu kontrollieren und unser Herz zu trainieren. Nun, was sind die 4 Herzensfeinde, die einen Menschen entstellen? Und ich habe da vor 1/2 Jahr ungefähr ein Buch gelesen von einem Mann, der heißt Andy Stanley. Ich kannte den nicht, ich kenne ihn immer noch nicht, aber gelesen habe ich von ihm. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Enemies of the Heart. Und gar nichts Neues, aber so wie es er formuliert hat, das hat mir so geholfen für mich selbst, zu entdecken, wo mein Herz steht. Und die 4 Dinge, die 4 Erzfeinde des Herzens sind Schuld, Zorn, Gier und Neid. Und die Frage ist nun, was sind die 4 Dinge und wie können wir damit umgehen? Das erste, Schuld. Und Schuld sagt, wenn du mit Schuld beladen bist, sagst du, ich schulde dir etwas, denn du bist mit Schuld beladen. Ein Mensch, der mit Schuld beladen ist, hat in der Vergangenheit etwas getan oder gesagt und er weiß, ich bin schuldig geworden. Und das ist ein kleines Geheimnis, das ich für mich behalte und das ich keinen anderen weitersage. Dieser Mensch sagt, ich weiß, ich schulde dir etwas, eine Erklärung oder eine Entschuldigung oder eine Wiedergutmachung, aber ich habe Angst davor, es zu tun, weil ich sonst mein Gesicht verliere. Weil dann sagt der andere, ich hätte nie gedacht, dass du so etwas tust. Und davor hat man Angst. Und darum behält man dieses Geheimnis für sich. Und man trägt diese Schuld und manche Menschen tragen diese Schuld bis ins Grab. Und sie sind nie frei. Schuldige Menschen haben ein Geheimnis. Und sie tun alles, damit das Geheimnis nicht gelüftet wird. Sie fangen sogar an zu lügen. Wenn du in deiner Firma Menschen hast, die schuldig sind, ein Geheimnis rumtragen, dann schaffen sie eine Atmosphäre des Misstrauens. Man weiß nie genau, was der andere denkt. Eine extrem ungesunde Atmosphäre. Auch in der Familie natürlich. Das zweite, Zorn. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Zorn hat immer einen einfachen Ursprung. Wann sind wir zornig? Ganz einfach, wenn ich nicht kriege, was ich will. Wann schreien Kinder? Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen. Wann bist du zornig? Wenn du nicht kriegst, was du willst. Egal, was es ist. Ob das materiell oder ideell ist. In beiden stimmt es. Zorn sagt, du hast etwas von mir genommen und das schuldest du mir und darum bin ich zornig. Zornige Menschen übrigens sind meistens verletzte Menschen. Irgendwo sind sie verletzt worden und darum sagen sie, du hast mich verletzt und du schuldest mir deshalb etwas und darum bin ich zornig. Und um ein Beispiel zu nehmen, dass man das wisst, was ich meine. Es gibt Leute, die sagen dann, mein Vater hat meine Mutter verlassen, als ich 10 Jahre alt war. Damit hat mein Vater mir meine Kindheit geraubt, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern. Mein Vater hat mir meine Kindheit geraubt, er schuldet mir etwas und darum bin ich zornig auf meinen Vater. Und manche sind es für den Rest des Lebens. Oder wir sagen, diese Frau hat mich ausgenutzt und benutzt. Ich habe Jahre dieser Frau gegeben und jetzt haut sie ab. Sie schuldet mir diese Jahre. Und darum bin ich zornig. Zornige Menschen sagen, jemand hat mir etwas genommen und er muss mir etwas zurückzahlen. Es geht um Schuld, die zurückbezahlt werden muss. Wenn du in einer Firma Menschen hast, die zornig sind, ist ein ganz unrundes Klima. Denn der zornige Mensch wartet nur auf die Gelegenheit, wo er es dir zurückzahlen kann. Weil du schuldest ihm etwas. Und wenn die Gelegenheit kommt, dann nimmt er sie. Der dritte Erzfeind unseres Herzens ist Gier. Bei der Gier ist es wieder anders gelagert. Gier sagt, ich schulde mir etwas. Gier sagt, ich habe das und das verdient aus dem und dem Grund und darum schulde ich mir etwas. Gier ist der am besten getarnte Feind unseres Herzens, weil niemand gibt zu, dass er gierig ist. Wir alle wissen, gierig ist, das ist nicht nett. Ein Mensch hat mir das gesagt, als ich im Winter in England gepredigt habe, in einer Kirche in Manchester, kam ein Mann, den ich kannte, ein lieber Mann. Tränen sind ihm runtergerannt, er hat gesagt, Hans-Peter, ich kenne jetzt mein Problem, ich bin gierig. Und wenn ein Mensch gierig ist, dann sagt er es so, dann sagt er, ich bin sehr vorsichtig, wie ich mein Geld ausgebe. Das klingt nämlich viel besser. Das Problem ist aber Gier. Oder wir sagen, ich will mich nicht ausnützen lassen. Das klingt vernünftig. Das Problem ist aber die Gier in deinem Herzen. Ein gieriger Mensch glaubt sich selbst alles zu schulden und darum gibt er kaum etwas her. Dann das vierte ist die Eifersucht oder der Neid. Und Neid und Eifersucht sagt, Gott schuldet mir etwas. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Die Gier sagt, ich schulde mir alles. Und Eifersucht oder Neid sagt, Gott schuldet mir etwas. Gott schuldet mir so einen Körper, wie sie hat, aber nicht meinen. Gott schuldet mir einen Ehepartner, wie er hat, aber nicht den, den ich bekommen habe. Gott schuldet mir die Gaben, die du diesem Menschen gegeben hast, aber nicht die ich habe. Gott, du schuldest mir etwas. Das ist Neid. Und ein neidiger Mensch sagt immer, Gott behandelt mich schlechter als die anderen und darum, Gott, schuldest du mir etwas. Ein klares Zeichen für Neid ist, wenn wir ehrlich sein wollen, mit Neid hast du dann ein Problem, wenn du dich heimlich freust, wenn jemand, der erfolgreicher ist als du, versagt. Und du freust dich darüber. Wir nennen es Schadenfreude. Dann hast du ein Problem mit Neid. Diese vier Dinge bestimmen unser Herz. Und früher oder später bestimmen diese vier Dinge auch unser Verhalten. Zeitlang können wir das überdünchen. So tun, als ob wir großzügig wären, obwohl wir neidig sind. Aber der Tag kommt, wo du das nicht mehr kannst. Und es kommt ans Licht. Im Lukas 8, 17 sagt Jesus mal, es ist nichts geheim, was nicht bekannt werden wird. Es wird von den Dächern gerufen. Und wenn Jesus recht hat, und ich glaube, er hat recht, denn wenn er nicht recht hat, habe ich keinen Job mehr. Wenn Jesus recht hat, dann stimmt, unser bisschen Schuld, unser bisschen Zorn, unser bisschen Gier und unser bisschen Neid wird zunehmend bestimmen, welcher Mensch ich werde. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was wollen wir? Will ich so ein Mensch sein? Und jetzt kommt die gute Botschaft, nämlich, und das ist hochinteressant, niemand von uns muss sich von diesen vier Herzensfeinden bestimmen lassen. Und alle vier Dinge sind eigentlich relativ einfach, wenn auch nicht leicht, loszuwerden. Du kannst alle vier Dinge loswerden und es ist gar nicht kompliziert. Ich sage euch jetzt, die meisten von euch wissen das schon, weil die Bibel ganz klar darüber redet. Was ist die Lösung, wenn ich mit Schuld belastet bin? Die Antwort ist ganz einfach. Du musst sie bekennen. Psalm 32 ist ein Psalm von David. Und David hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Er ist schuldig geworden. Und er hat versucht, das zu verheimlichen. Aber das hat ihn zerstört. Psalm 32 lesen wir davon, da sagt David im Vers 3, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Wir müssen es bekennen. Ein Mensch, der nicht bekennt, der Schuld ein Geheimnis mit sich trägt, der ist belastet. Im 1. Johannes 1,9, dieser bekannte Vers, wo der Apostel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns alles vergibt. Wir müssen Sünde einfach bekennen. Jakobus 5,16 lesen wir, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Wenn du deine Schuld bekennst, dann wird dein Herz geheilt. Und wenn du ein Geheimnis hast, möchte ich dich bitten, im Namen Jesu, beichte es. Beichte ist wichtig. Wenn du es bekennst, wird dein Ruf vielleicht angekratzt, das kann schon sein, aber ich kann dir eins versprechen, dein Herz wird gesund. Und es ist so eine Freiheit, wenn man eine Last ablegt, Schuld bekennt, man ist ein freier Mensch. Es ist so etwas Erleichterndes. Zweite, was tun wir mit Zorn? Die Antwort ist extrem einfach, die meisten von euch wissen es. Wenn du Zorn rumträgst, was tust du? Du vergibst. Das ist extrem einfach. Nicht leicht, aber einfach. In Epheser 4, da schreibt der Apostel Paulus einige Zeilen über Zorn. Er sagt da in Epheser 4 zum Beispiel, Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn du Zorn mitnimmst, dann gibst du dem Teufel Raum in deinem Leben und er wird dich zerstören. Und dann sagt er am Ende, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. Jetzt kannst du sagen, ja, der hat leicht reden, vergebt einander. Wenn du wüsstest, was der mir angetan hat, wenn du wüsstest, was mein Ehepartner zu mir gesagt hat, vergebt einander. Wie soll ich das tun? Die Antwort ist hier. Vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Keine billige Vergebung. So wie Christus uns vergeben hat, so sagt Gott, könnt ihr nun vergeben. Was ist Vergebung übrigens? Vergebung sagt, diese Person schuldet mir etwas. Sie hat mich verletzt, sie hat mir was genommen, sie schuldet mir etwas, aber hier und jetzt beschließe ich, dass diese Schuld vergeben ist und diese Person schuldet mir deshalb nichts mehr. Vergebung sagt, die Schuld ist vergeben. Vergebung ist, ich benenne, was du mir schuldest. Da wird nichts schön geredet. Es wird benannt, was der andere schuldet. Und dann streiche ich diese Schuld. Das ist Vergebung. Vergebung sagt zum Beispiel, Vater, du schuldest mir nicht länger die Kindheit, die du mir gestohlen hast. Es ist vergeben. Die Schuld ist weg. Ehepartner, du schuldest mir nicht mehr die Wertschätzung, die ich eigentlich von dir erwartet hätte. Es ist vergeben. Ich streiche die Schuld. Chef gegenüber, Chef, du schuldest mir nicht mehr die Wertschätzung, die ich eigentlich verdient hätte. Ich vergebe. Und wisst ihr, was das wahnsinnig Schöne ist? Wenn ein Mensch vergibt, was geschieht dann? Die ganze Last wird genommen. Man sagt bei uns, vielleicht sagt man das bei euch auch, wenn jemand zornig ist auf einen anderen und nicht vergibt, er trägt ihm etwas nach. Das heißt, wenn du nicht vergibst, trägst du immer etwas nach. Du trägst etwas. Und darum, wenn du vergibst, kannst du das, was du trägst, ablegen und du bist frei. Ob der andere die Vergebung annimmt oder nicht, ist andere Sache. Das ist nicht mehr deine Verantwortung. Aber du musst vergeben. So trainieren wir unser Herz. Mehr als alles sonst bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wisst ihr, was ganz wesentlich ist? Das höre ich so oft, wenn ich über Vergebung rede, in persönlichen Gesprächen, sagt er, ja, aber wenn ich da jetzt dem vergebe, das kommt ja nicht aus meinem Herzen. Am liebsten würde ich ihn umbringen, ich hasse den. Und jetzt sage ich, ich vergebe ihn, das kommt ja nicht aus von mir heraus, das ist ja gekünstelt, das ist ja Heuchelei. Sage ich, nein, ist keine Heuchelei, das ist schlicht und einfach Gehorsam. Seht ihr, es ist so, wenn wir unseren Körper üben und trainieren, haben wir ja ein Stück weit getan die Woche, ich mache das auch öfter mal, aber ich fühle mich nicht immer danach, im Berg raufzulaufen. Manchmal komme ich nach Hause, so am späten Nachmittag oder am Abend. Alles, was ich will, ist mich hinsetzen, meine Ruhe haben, Fernseher, ein Bier und Chips. Und sonst gar nichts. Und dann denke ich mir, aber jetzt habe ich schon 3 Tage nichts mehr getan. Nein, ich muss was tun. Widerwillig, als Heuchler, ziehe ich meine Sporthose an, laufe auf den Berg rauf und komme nach Hause. Und wisst ihr, was geschehen ist? Ich habe meinen Körper trainiert. Ob du dich danach fühlst, zu vergeben oder nicht, ist völlig irrelevant. Aber wenn du es tust, geschieht etwas. Du trainierst dein Herz. Das ist die Sache. Drittens, was ist die Lösung für Gier? Ist extrem einfach. Du musst einfach lernen zu geben. Jesus sagt einmal, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und Jesus sagt auch mal, in Apostelgeschichte 20, 35 ist es aufgeschrieben, geben ist seliger als nehmen. Glauben wir das wirklich? Übrigens, seliger heißt glücklicher. Das heißt, Jesus sagt, wenn du gibst, wirst du glücklicher werden, als wenn du dauernd nur nimmst und grapscht. Und darum, wenn dein Herz mit Gier belastet ist, dann gebe ich dir einfach einen Rat. Gib Geld weg, so oft und so viel du kannst. Sei nicht großzügig, sondern sei noch großzügig, es soll wehtun. Zumindest am Anfang. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil einzig und allein Großzügigkeit bricht die Macht von Gier in deinem Herzen. Sonst wird sie nie gebrochen. Dann bleibst du ein gieriger Mensch. Wenn wir immer ein Problem haben, warum es nicht passt, da Geld zu geben und warum ich ja nicht weiß, wo das Geld hingeht und darum lieber gar nichts gebe, habe ich wahrscheinlich mit Gier zu tun. Und darum, es gibt kaum was Erhebenderes, als wenn man lernt zu geben. Und es ist eine Riesenfreude. Ich glaube, als ich so nachdachte, ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem mit Gier. Nicht unbedingt mit Geld wahrscheinlich, sondern manchmal mit Zeit. Und man denkt, ich will das für mich. Ich will es für mich, die Zeit. Und das kann verschiedene Bereiche in unserem Leben sein. Wenn man aber dann lernt zu geben, es ist etwas so Erhebendes. Ich kann mich gut erinnern, als junger Christ in der Jugendstunde hat unser Jugendwart gesagt, wir sollten so den Zehnten weggeben. Ich war damals Automechaniker. Damals, ich meine, das waren andere Zeiten, habe ich, glaube ich, im Monat 100 Euro oder was gekriegt. Umgerechnet, nicht mal. Und da war 10%, 10 Euro, das war gewaltig viel. Für mich zumindest. Und das hat mir total widerstrebt, aber ich habe es halt getan, weil es hilft einem, soll halt so sein. Und dann später mal habe ich aufgehört damit und dann wieder angefangen. Und jetzt ist wirklich so, es ist eine der schönsten Sachen, wenn wir etwas geben können von dem, was wir ansparen oder was immer. Es ist erhebend. Es kommt nicht darauf an, wie viel es ist unbedingt ist. Man muss nie geben, was man nicht hat. Du musst nie, Gott verlangt von dir, nie zu geben, was du nicht hast. Sondern, dass wir großzügig sind mit dem, was wir haben. Nur das bricht die Macht von Gier. Und wenn wir zum Beispiel biblisch-theologisch anfangen, wie viel Prozent man geben muss, um ein guter Christ zu sein, 10%, der andere sagt, nein, eigentlich sind es 13,5%, weil du musst ja was dazu rechnen. Der andere sagt, nein, sind nur 5%. Wenn wir so anfangen, dann haben wir ein Problem mit Gier. Das ist völlig irrelevant. Im Neuen Testament sagt, ganz einfach, einen großzügigen Geber hat Gott lieb. Ob das dann 1% ist, wenn du nicht mehr hast, das ist völlig genug. Und wenn es 90% ist von jemand, der viel hat, dann ist es gut. Es kommt nie auf diese Prozente an, sondern auf unser Herz. Dann viertens, was ist die Lösung für Neid und Eifersucht? Wiederum, da sagt der Apostel Petrus etwas dazu, im 1. Petrus 2,1. Da sagt er ganz schlicht und einfach, 1. Petrus 2,1, da sagt er, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Petrus sagt schlicht und einfach, legt ab euren Neid. Die Frage, ja wie? Wie soll das wieder gehen? Die Antwort ist recht einfach. Du musst nur den Erfolg des anderen feiern und den anderen ermutigen. Im Hebräer Kapitel 3, Vers 13 sagt uns der Schreiber Folgendes. Hebräer 3, Vers 13, das ist ein ganz wichtiger Vers, den sollten wir uns wirklich im Leben, ich muss mir das immer wieder neu vornehmen, das zu tun. Hebräer 3,13. Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wenn wir den anderen nicht ermutigen, dann wird unser Herz verhärtet. Das ist, was der Vers ganz klar sagt. Und darum, was sollen wir lernen zu tun? Sag dem anderen, dass er es gut gemacht hat. Ob das dein Chef oder dein Angestellter, deine Frau oder dein Kind ist, ganz egal wer, sprich es aus. Ermutigt einander, solange es heute heißt. Wann ist ein guter Tag zum Ermutigen? Heute. Denn es heißt heute. Mach Komplimente dem Gegenüber, so oft und so viel du kannst. Und ganz wichtig, Männer vor allem, ihr müsst den Mund öffnen und es aussprechen. Denken genügt nicht, weil der andere weiß nicht, was du denkst. Du musst etwas sagen. Und wie unsere deutsche, österreichische Kultur ist ja da ein bisschen geschwächt, gell? Von der Frankfurter Schule. So, nichts gesagt ist genug gelobt. Das ist ein völliger Blödsinn, zumindest unbiblisch. Da habe ich viel von den nordamerikanischen Freunden gelernt. Die wissen, wie man sich ermutigt. Da können wir viel lernen. Die sagen zu dir, super gemacht. Du bist der Beste. Auch wenn du es nicht bist, aber die sagen es wenigstens. Und wisst ihr was? Jetzt kommen wir wieder zurück zu sagen, ja, aber wenn ich das sage, das kommt ja gar nicht von meinem Herzen. Frage, willst du dein Herz trainieren oder willst du ein neidischer Mensch werden? Ganz einfach. Wir müssen lernen zu ermutigen, weil wir sind da in unserer Kultur extrem gehandicapt. Muss mal probieren, das auszusprechen. Es fällt vielen von uns extrem schwer. Jeden Tag jemand etwas Gutes sagen. Speziell, wenn er besser ist als du. Zu jemand, eine Frau, die du beneidest, weil sie schöner ist als du, geh zu der Frau und sag, das Kleid steht dir echt gut. Wenn du denkst, die Kuh glaubt, die ist schön, dann geh hin und mach ein Kompliment. Sonst bleibst du neidisch. Wenn dir das lieber ist, dann lass es. Aber du wirst ein hässlicher Mensch. Neidische Menschen sind hässliche Menschen. Wir haben die Wahl. Seht ihr, es gibt einen Spruch, der heißt, wir haben die Freiheit, unseren Weg zu bestimmen, aber nicht das Ziel. Den Weg kannst du wählen, das Ziel nicht. Wenn du keine Komplimente machst, wirst du ein neidischer Mensch. Das Ziel ist vorgegeben. Oder Männer, wenn jemand besser ist als du, ob das im Sport ist oder im Geschäft, geh zum anderen und sag, du bist echt gut, habe ich bewundert. Nur so brechen wir Neid in unserem Herzen. Und der Organisationen, wenn dein Betrieb mal nicht so gut läuft und der Betrieb gegenüber läuft super, sollst du den Chef anrufen und sagen, ich freue mich, dass euer Betrieb so super läuft. Unter Christen sollen wir es noch viel mehr tun, wenn zu deiner Kirchengemeinde am Sonntag nur 40 kommen und drei Straßen weit ist eine Kirche, wo jeden Sonntag 300 kommen, dann soll er den Pfarrer anrufen und ihn gratulieren, dass seine Gemeinde so erfolgreich läuft. Das wäre normales christliches Leben. Aber wir sind so geprägt von Neid und Gier. Es ist ein Wahnsinn. Die Frage ist, willst du so sein? Wenn nicht, dann beginne dein Herz zu trainieren, sonst wirst du so. Neid ist unheimlich zerstörend. Bei uns gibt es ja ein Sprichwort, das heißt, der Neid frisst dich auf. Und das stimmt, das ist, was die Bibel sagt. Der Neid frisst dich auf. Ein typisches Zeichen von Neid ist, wenn man sagt, zum Beispiel, ist es nicht eine total hübsche Frau, eine attraktive Frau? Dann sagst du, ja schon, aber sie ist ein bisschen naiv. Warum sagst du das? Weil du weißt, du wirst nie so schön sein wie sie, darum musst du sie in einem anderen Bereich auf deine Stufe runterziehen. Du bist ja nicht so naiv wie sie. Das ist Neid. Und es ist so wohltuend, wenn man lernt, Komplimente zu machen und sich über andere zu freuen. Und wisst ihr, was auch wesentlich ist? Ein paar abschließende Bemerkungen. Es genügt nicht einfach zu bekennen, ja, ich bin halt ein eifersüchtiger, neidischer Mensch, das Problem habe ich, oder ich bin halt ein zorniger Mensch, ja, so bin ich halt. Meine Frage ist, was tust du dagegen? Nur zu bekennen, ich bin zornig oder neidisch, das hilft keinem Menschen. Weil die Lösung ist extrem einfach. Wir müssen nicht drinnen bleiben. Und das Schöne ist, dass wir nicht allein sind, sondern Christus in uns lebt. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus neidisch ist? Willst du Jesus ähnlich werden? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus gierig ist? Wollen wir nicht Jesus ähnlich werden? Seht ihr, hier wird es praktisch, wenn wir über Christusähnlichkeit sprechen. All die Dinge, die ich heute gesagt habe, sind ja nichts Neues. Aber mir hat sehr geholfen, wie dieser Andy Stanley das formuliert hat. Und so dürfen wir lernen, unser Herz zu üben. Mehr als alles, bewahre dein Herz, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bekenne, wo du schuldig geworden bist. Streiche Schuld, wo du zornig bist. Gib, wo du gierig bist. Und sage ein gutes Wort, wo du neidisch, eifersüchtig bist. Und bitte erinnere dich, du musst dich nicht danach fühlen. Ein Missverständnis, noch ein weiteres ist, dass wir als Christen dann beten, ja Herr, ich habe Gier in meinem Herzen, mach aus mir einen großzügigen Menschen. Dann sagt Gott, okay, dann gib dem 1.000 Euro. Dann sagt, nein, zuerst musst du mein Herz großzügig machen, dann will ich geben. Jetzt bin ich ja noch gierig. Dann sagt Gott, gib 1.000 Euro. Gott, mach mir. Wisst ihr, was geschieht, wenn du beginnst, zu geben, jetzt bleiben wir bei der Gier, und du gibst gegen dein Herz, das tut dir weh, und du tust es dennoch, weil du weißt, es ist recht. Wenn du das tust, schaust du nach 2 Jahren in den Spiegel, und weißt du, was du im Spiegel siehst? Einen großzügigen Menschen. Mir gefällt so 1. Timotheus 4,7, da sagt Paulus zu Timotheus, übe dich in der Gottesfurcht. Im Englischen ist es noch schöner, da heißt es, train yourself to be godly. Trainiere dich selbst, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein. Wir müssen unser Herz trainieren. Und das sind die Trainingseinheiten, die uns zu Menschen machen, die Jesus Stück weit widerspiegeln. Eine letzte Gefahr noch, dass jemand jetzt herinnen sitzt und sagt, ich kenne einen Menschen, der sollte diese Predigt hören. Oder ich bin so froh, dass meine Frau da sitzt und das heute hört, weil das ist für sie oder umgekehrt. Wenn du so denkst, dann hast du ein Problem. Weil es geht hier um dein Herz. Nicht um das von deinem Ehepartner, nicht um das von deinem Pfarrer oder den Ältesten oder sonst jemandem, es geht um dein Herz. Und die Frage an dich, ganz einfach, schleppst du ein Geheimnis mit dir rum, dann will ich dich ermutigen, bekenne es. Du wirst ein freier Mensch werden. Bist du zornig oder enttäuscht auf jemanden? Weißt du, wie du kennst, ob du Zorn herumträgst? Wenn du diese geheimen Diskussionen mit dieser anderen Person im Kopf hast und du gewinnst immer. Wenn das der Fall ist, hast du Zorn. Dann musst du vergeben. Sonst wirst du ein zorniger, bitterer Mensch. Bist du gierig? Vielleicht sagst du, ja, du kapierst es nicht, ich bin in einer armen Familie groß geworden. Und jeder Psychologe kann dir erklären, warum ich so bin. Es kann schon sein, es bleibt trotzdem eine Herzenssache. Es ist immer eine Herzenssache. Beneidest du Menschen, die schöner, erfolgreicher, besser sind als du? Fühlst du dich unwohl in Gesellschaft von erfolgreichen Menschen? Dann geh zu dem und mach ihm ein Kompliment. Und du wirst frei werden. Wir alle wissen, dass Unvergebenheit, Zorn, Gier und Neid falsch ist. Das wissen wir alle. Wir glauben es, wir predigen es. Die Frage ist nur, was tun wir? Und noch ein letztes, und das ist eigentlich, ja, es ist es so, die unterschwellige Motivation für all diese vier Dinge ist immer Angst. Angst bringt uns dazu. Angst, die Wahrheit zu bekennen, weil ich Angst habe, meinen Ruf zu verlieren. Angst zu vergeben, weil ich nicht nochmal verletzt werden will. Angst, großzügig zu sein, weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen. Angst, den Erfolg anderer zu feiern, weil ich dann nicht im Mittelpunkt bin. Angst ist die unterschwellige Motivation für diese vier Erzfeinde unseres Herzens. Und einer hat mal gesagt, hier im Dauernhof dann nachher, ein lieber Mann, er hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Jetzt als Christ soll ich Gott lieben und meine Nächsten soll ich auch noch lieben. Und jetzt darf ich nicht zornig sein und gierig soll ich auch nicht sein und neidisch auch nicht. Das ist mir zu viel. Dann habe ich gesagt, ich glaube, du hast irgendwas missverstanden. Das ist ja kein Aufruf für ein schweres Leben. Wenn du deine Schuld bekennst, bist du endlich frei. Wieso will ich lieber meine Schuld mit mir tragen und Lasten rumtragen? Wenn du vergibst, kannst du deine Last ablegen. Das ist ja nur ein Aufruf zur Freiheit. Wenn du gibst, kannst du durchatmen. Du bist nicht mehr getrieben von Gier, immer die Angst zu kurz zu kommen. Wisst ihr, aber das ist interessant. Wir hören das und wir glauben, jetzt muss ich schon wieder was aufgeben. Jetzt darf ich nicht mal gierig sein. Eine Frau, die war wenigstens ehrlich, das ist ja ein paar Jahre aus in Deutschland, wo gepredigt, dann kam eine zu mir, die war so 50, vielleicht 55 Jahre alt, die war zum ersten Mal bei so einer christlichen Sache. Aber die hat zugehört und hat gesagt, weißt du was, ich will mein Leben nicht Jesus geben. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Weil dann darf ich nicht mehr schlecht über andere Menschen reden und das tue ich so gerne. Ja, ich sage, dann nutzt es ja nicht. Aber man will so gerne schlecht über andere reden, dass ich mich nicht retten lasse. Die war wenigstens ehrlich, die anderen denken sich das nur. Aber das Ziel ist nicht Enge, sondern die Freiheit. Und darum ist mir die Botschaft so wichtig, für mich und auch an andere weiterzugeben. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, es ist eine solche Freiheit, zu der du uns berufen hast. Herr, die Freiheit ist, dass wir nicht schuldig bleiben müssen. Wir dürfen von Schuld befreit werden, denn du hast uns alle Schuld vergeben und wir müssen niemand anderen eine Schuld nachtragen, weil wir freigesprochen sind. Darum können auch wir vergeben. Ja, wir müssen nicht zornig sein und unser Herz dabei verbittern lassen. Wir können vergeben, so wie du uns in Christus vergeben hast. Wir müssen nicht engherzig und gierig rumlaufen, immer in der Angst, etwas zu verpassen. Wir dürfen großzügige Menschen sein und mit dem uns Anvertrauten so umgehen, dass es zu einem Segen wird für die Welt. Und Herr, wir müssen nicht neidisch und eifersüchtig sein. Wir dürfen uns freuen am Erfolg anderer und ihnen gratulieren und ermutigen und loben. Den Ehepartner, die Kinder, die Eltern, die Angehörigen, in der Firma, wo immer, Herr, dürfen wir einander ermutigen, solange es heute heißt, damit unser Herz nicht verhärtet wird. Herr, danke, dass du uns berufen hast, frei zu sein. Und dein Wort ist so klug, so weise, Herr. Und danke, Vater, dass wir in all dem nicht alleine dastehen, sondern dein Heiliger Geist in uns wirkt, der uns dazu hilft, das zu tun, was uns zum Segen wird. Herr, so befehle ich dir unser Leben an, ich befehle dir diese lieben Menschen an. Segne sie und bewahre sie an Körper, Seele und Geist. Und schenke ihnen die Freiheit, dir zu vertrauen und deinem Wort, weil du die Wahrheit bist. Danke, Herr, dass wir in dir reifen dürfen, dich lieben lernen dürfen, so wie wir deine Liebe täglich empfangen können. Danke für schwere Zeiten, Herr, die uns zurüsten, an denen wir auch reifen und wachsen. Und danke, dass wir gerade in schweren Zeiten lernen dürfen, dein Wort zu praktizieren, weil da ist es, wo wir es brauchen. So danke, Herr, für diese Woche und für alles, was du gewirkt hast in deiner Liebe und Geduld. Amen.